Die drei Detektive.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 233. Die drei Fragezeichen, die Nacht der Gewitter. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Drei Fragezeichen.
Hallo Kolleginnen und Kollegen, endlich ist es soweit. Ich darf euch die Folge 233, die drei Fragezeichen, die Nacht der Gewitter vorstellen. Da ist das Buch dazu. Ja, wie der Titel schon sagt, es geht mit einem ungeheuren Gewitter los. Total übertrieben, gigantisch, mächtig, wie das in Kalifornien so eben der Fall ist, wenn es denn überhaupt mal regnet. Peter möchte eigentlich nur an einem Surfwettbewerb teilnehmen, aber schon bei ihrer Anreise müssen die drei Fragezeichen feststellen, dass in dem kleinen Ort Orange Bay irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also, wir hören jetzt erstmal ins Hörspiel rein, dann gibt es natürlich eine kleine Lesung aus dem Buch und dann beantworte ich dazwischen auch wieder eure Fanfragen. Ich freue mich schon darauf und bin gespannt. So, also, ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Jetzt kommt ein kleiner Teil aus dem Hörspiel. Band ab.
Wie weit ist es denn noch, Kollegen?
8 oder 9 Meilen vielleicht.
Oh. Halt durch.
Die drei Detektive waren mit ihren Fahrrädern unterwegs nach Orange Bay, einem kleinen Küstenort unweit von Santa Barbara. Dort begann am nächsten Tag die jährliche White Waves Week, ein in ganz Kalifornien bekanntes Stadtfestival. Zeitgleich fand in der Bucht des Ortes ein großer Surf-Wettbewerb statt, für den sich Peter schon vor langer Zeit angemeldet hatte. Die drei hatten den Großteil ihres Gepäcks und Peters Surf-Ausrüstung Peters Vater mitgeben können. Mr. Shaw war beruflich auf dem Weg nach San Francisco und hatte die Sachen bei den Knights vorbeigebracht. Freunde der Familie Shaw, bei denen die drei Jungen unterkommen konnten.
Oh, weia.
Was ist denn los, Bob?
Ja, da hinten braut sich mächtig was zusammen.
Was? Ein Gewitter?
Aha.
Laut der Wettervorhersage hieß es doch Sonne von früh bis spät.
Ah ja, aber nicht über Orange Bay, wie es aussieht.
Ihr könnt Orange Bay schon erkennen?
Aha. Das nicht. Wenn diese Wolkenungetüme ihre Richtung beibehalten, dann könnten sie sich genau dort austoben, wo Orange Bay liegt.
Genau.
Ja, dann Tempo. Ich will endlich ankommen und muss vorher nicht noch nass bis auf die Knochen werden.
Ja, ich auch nicht.
Los.
Ja, in die Pedale, los.
Die drei Jungen traten in die Pedale, was das Zeug hielt. Und fast sah es so aus, als würden sie dem drohenden Unwetter entkommen. Doch dann fing es urplötzlich an zu schütten. Als hätte jemand den Hahn aufgedreht, rauschten dicke, schwere Tropfen aus den pechschwarzen Wolken, die wie ein See aus Dunkelheit über den Jungen hingen.
Oh, Mann, so ein Mist. Jetzt müssen wir uns irgendwo unterstellen.
Ja, hier gibt's aber weit und breit nichts zum Unterstellen. Wir müssen schnell nach Orange Bay.
Ich bin schon vollkommen durchnässt.
Ja, wir auch. Ey, da vorne ist schon die Holzbrücke.
Ah.
Seht ihr?
Ja, ja.
Danach ist es nicht mehr so weit. Wir haben es bald geschafft.
Okay. Moment mal, hört ihr das? Ja, was sind denn das für Geräusche, Freunde?
Ich höre es auch. Vor uns.
Oh, und die Brücke. Anhalten, bleib stehen, brennen.
Ja. Die Brücke bewegt sich ja.
Die stürzt gleich zusammen. Zurück, Leute, schnell!
Halt! Kollegen, seht doch! Da, am anderen Ende der Brücke.
Eine Gestalt in einem schwarzen Kapuzenumhang. Sie streckt die Arme zum Himmel. Als würde sie das Gewitter anbeten. Die Hände. Seht ihr die Hände? In ihren Handflächen, da lodern Flammen. Ein blaues Feuer.
Jetzt, Jetzt hat sie uns gesehen.
Ja, und sie haut ab. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung.
Heiratsanträge. Als die drei Fragezeichen am nächsten Morgen am Frühstückstisch der Familie Knight saßen, herrschte draußen herrlichstes Sommerwetter. Die Sonne lachte von einem tiefblauen Himmel, der Pazifik wiegte sich in ungezählten, glitzernden Spiegeln. Nirgendwo war auch nur der Hauch einer Wolke zu sehen. Einzig die große Pfütze auf der Abdeckung des Sandkastens im Garten und ein umgekippter Sonnenschirm auf der Terrasse erinnerten noch an das Unwetter von gestern Abend. »Na, ihr drei, habt ihr gut geschlafen?« Sarah Knight, eine rothaarige Frau, Ende 30, stellte einen großen Teller mit Pancakes auf den Tisch. »Tief und fest«, Bob zwinkerte Penelope zu, der fünfjährigen Tochter der Knights, die von allen nur Pebble genannt wurde. Sie saß ihm gegenüber und streckte ihm eine von Schokoaufstrich verklebte Zunge raus.
»Pebble, streck deine Zunge nicht raus«, ermahnte sie ihr Vater.
Ted Knight war Anfang 40 und sah genauso aus, wie man sich einen typischen Kalifornier vorstellte. Durchtrainiert, braun gebrannt und immer ein breites Lächeln im Gesicht.
»Sonst funktioniert sie irgendwann nicht mehr und bleibt für immer draußen.«
»Gar nicht.« Pebble schnitt ihrem Vater eine Grimasse und wandte sich abrupt Justus zu.
»Willst du mich heiraten?«
Justus verschluckte sich an seinem Kakao und musste husten.
aber wie meinst du? Wir kennen uns doch gar nicht.«
Sarah lachte. »Das ist seit kurzem ihre Lieblingsfrage. Irgendwie plagt Pebble gerade eine Art vorpubertärer Hochzeitsdrang. Nicht wahr, Mäuschen?« Sie strich ihrer Tochter zärtlich über das blonde Lockenchaos. Pebble duckte sich weg und sah ihre Mutter böse an.
»Gar nicht vorpubertär.
Das war ja gestern voll das krasse Megagewitter, oder?« Maddie, eigentlich Madeleine, die 13-jährige Tochter der Knights, schaute sich auf dem Tisch um und entdeckte das Glas Himbeermarmelade in Bobs Hand.
»Willst du das mit nach Hause nehmen oder kann ich das auch mal haben?«
»Maddie!«
Sarah verdrehte die Augen.
»Klar, hier, bitte.«
Bob reichte ihr das Glas.
»Was denn?«
Maddie schaute ihre Mutter entrüstet an und zuckte die Schultern.
»War doch nur eine Frage.«
»Ja, das Gewitter war wirklich heftig.« Ted schenkte sich Kaffee nach. »Und gut, dass ihr uns gleich von der Sache mit der Brücke erzählt habt. Das Ding hat's tatsächlich erwischt. Ich habe heute Morgen mit unserem Sheriff telefoniert. Nachdem er sie gestern nur provisorisch gesperrt hatte, ist Brad heute Morgen mit Jake und Freddy rauf und hat sich die Brücke im Hellen angesehen. Da muss unbedingt was gemacht werden. So kann man nicht mal jemanden mit dem Fahrrad rüberfahren lassen.«
Und wie kommt man dann jetzt nach Orange Bay?«
erkundigte sich Justus, den Pebble immer noch hemmungslos anhimmelte.
»Denn die Bucht ist hier ja gewissermaßen hermetisch von hohen Küstenklippen eingeschlossen. Die einzige feste Straße in den Ort führt über diese Brücke.«
»Hermetisch!«
Pebble stützte ihr Kinn in die kleinen Hände und seufzte selig.
»So ist es«, bestätigte Ted. »Daher sind wir für die nächsten Tage autotechnisch von der Umwelt abgeschnitten und nur mit dem Boot zu erreichen. Und natürlich zu Fuß oder per Fahrrad auf einem der Schleichwege, wie ihr einen gestern Abend genommen habt.«
»Aber die Leute vom Strandfestival, die Schausteller, Artisten, Gaukler und so weiter und die Teilnehmer des Surfwettbewerbs«,
Bob zog die Stirn hoch, »sind die dann schon alle hier? Es gibt ja nicht mal eine Fähre oder so etwas, die in Orange Bay Halt macht. Wer mit dem Campingbus oder einem Budenwagen anreisen wollte, wird es wohl nicht mehr rechtzeitig schaffen, oder?«
Ted wiegte unbestimmt den Kopf.
»Ich wüsste nicht wie. Aber das Fest ist seit heute im Gange. Da sind wohl schon alle im Ort. Und die Surfer? Keine Ahnung.«
Sarah sah von einem Jungen zum anderen, während sie Pebble half, eine Scheibe Toast mit Erdnussbutter zu beschmieren.
»Wie habt ihr denn gestern Abend diesen Schleichweg überhaupt gefunden? Diese Wege kennen eigentlich nur die Einheimischen. Und es war ja auch fast stockfinster.« Ich wusste noch von unseren letzten Besuchen bei euch, dass es da ein paar Pfade und Feldwege gibt, antwortete Peter. Und einer ging ein Stück vor der Brücke rechts ab. Zum Glück endete er nicht am Bach, sondern führte über so ein schmales Steinbrückchen. Der zweite Detektiv zeigte grob nach Westen, das zwar auch knöcheltief unter Wasser stand, aber ansonsten unversehrt war. Die Knutschbrücke, Maddie kicherte. Sarah hob eine Augenbraue. Woher kennst du denn diesen Namen? Augenblicklich standen Maddies Ohren in Flammen.
Hab ich gehört. Von Debbie.
Sarah warf ihrer Tochter einen schmunzelnden Blick zu. Oha, die Knutschbrücke. Das kann ja noch was werden. So, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um eure Fanfragen zu beantworten. Die erste Frage kommt von Timo aus Ludwigsburg. Hallo Olli, ich bin ein großer Fan der drei Fragezeichen und höre euch schon seit die ersten drei Folgen als Dreierband auf Kassette rauskamen. Meine Frage ist, wie die Gastsprecher ausgewählt werden. Bewerben die sich oder sucht ihr nach besonderen Stimmen für einen Fall? Erstmal Timo aus Ludwigsburg, wir können natürlich auch mal Vorschläge machen, aber insgesamt sucht Frau Körting die ganzen Stimmen und Schauspieler raus, die sie für die bestimmten Rollen besetzen möchte. Manchmal ruft sie mich auch an und sagt, dann hast du mal die Nummer von dem und dem Schauspieler, die habe ich nämlich gar nicht, ich habe sie dann vielleicht. Schicke ihr die Nummer, dann spricht sie den Schauspieler an. Also Frau Körting hat da immer bestimmte Vorstellungen und wenn sie mal nicht weiter weiß, dann fragt sie uns auch gelegentlich um Rat. Also so war es zum Beispiel, als Thomas Fritsch aufgehört hat, als unser Erzähler, dann ist eine Diskussion entstanden, wer denn, weil es ja eine sehr wichtige Rolle ist, der Erzähler und der ja für einen langen Zeitraum besetzt wird. Und dann fragte sie uns und Andreas hat dann Axel Milberg vorgeschlagen und dann haben wir untereinander nochmal alle telefoniert und ich habe zufällig an dem gleichen Abend eine Dokumentation gesehen, wo Axel Milberg den Erzähler, den Sprecher gemacht hat und war dann ehrlich gesagt total begeistert von dieser Idee. Und seitdem ist es Axel Milberg, der sich total gefreut hat über die Anfrage und das sehr, sehr gerne macht und ganz stolz ist. Der hat nämlich auch zwei Söhne, die brennende drei Fragezeichen-Fans sind. Also jedenfalls, so kommt das im Prinzip zustande. Die Besetzung wird durch Frau Körting gemacht. Und das hat sie auch schon immer so gemacht. So hat sie uns ja dann auch besetzt und in diese Rollen gebracht. Und das jetzt seit vor über 45 Jahren. Also das ist schon eine schöne Sache. Ich komme zur nächsten Fanfrage. Die zweite Frage kommt von Christian aus Regensburg. Hallo Christian. Er schreibt, mich würde mal interessieren, ob es eine Idee gibt oder vielleicht sogar schon eine fertige Folge in der Schublade liegt für den allerletzten Fall der drei Fragezeichen. Oder habt ihr euch darüber noch gar keine Gedanken gemacht? Also, um ganz ehrlich zu sein, Christian aus Regensburg, wir haben uns darüber noch keine Gedanken gemacht. Es gibt keine finale Folge, die dann so einen richtigen Abschluss macht, wo die drei vielleicht alle in Streit geraten und dann nie wieder zusammen ermitteln wollen. Könnte man sich ja alles vorstellen. Nein, gibt es einfach nicht. Die ganzen Geschichten der drei Fragezeichen kommen ja zu uns vom Kosmos Verlag und auch der hat uns noch nicht angesprochen, ob sie mal irgendwie eine letzte Folge machen sollen. Also die behalten sich natürlich auch vor, falls wir mal irgendwann nicht mehr wollen, aber das der Zustand, den gibt's jetzt nicht. Wir wollen einfach noch weitermachen, es gibt keine letzte Folge. Der Kosmos Verlag hat auch noch nicht gefragt, ob sie mal eine letzte Folge schreiben sollen, werden die auch nicht machen. Also ich hätte es kurz beantworten können, gibt's nicht und sagen tschüss, danke Christian aus Regensburg, aber ich wollte das jetzt gerne mal hier ausführlich zur Sprache bringen, weil wir immer wieder gefragt werden, werdet ihr denn weitermachen? Ja, wir machen erstmal noch weiter, weil es uns Spaß macht und weil es was ganz Besonderes für uns alle drei ist und weil das jetzt so eine Rolle im Leben geworden ist, das ist also so tief in unserem Gefühl drin, da ist dann Aufhören einfach nicht zu denken. Wenn ihr auch eine Frage habt oder etwas wissen wollt, schreibt eine Mail an mitreden@lauscherlounge.de. Video- und Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen. Und jetzt zurück zum Buch.
Die drei Fragezeichen. Ted wischte sich mit einer Serviette den Mund ab. Aber von wegen Bach. Ich kann mich nicht erinnern, dass unser guter alter Rosemary Brooke, der normalerweise nur ein harmloses Rinnsal ist, schon einmal so außer Rand und Band geraten wäre wie gestern Abend. Der hat tatsächlich die Fundamente der Holzpfähle unterspült, auf denen die Brücke ruht. Und das sind gewaltige Teile. Die Brücke muss ja auch Lastwagen tragen. Justus nahm sich noch einen Bagel. Weiß man denn auch schon etwas über diese ominöse Erscheinung, die wir am anderen Ende der Brücke gesehen haben?
Ominös, echote Pebble und lächelte den ersten Detektiv mit Erdnussbutter verschmiertem Mund an.
Ted nickte. Wer das war und was der Kerl da trieb, nicht, aber der Illusionist war heute Morgen bei Brad und hat Anzeige erstattet. Jemand habe gestern Abend in seinen Anhänger eingebrochen und ein paar seiner Utensilien geklaut. Unter anderem diese Feuerhandschuhe, von denen ihr erzählt habt. Bob stellte sein Orangensaftglas hin.
Ein Illusionist? Ist der wegen dem Strandfestival hier?
Ja, sagte Maddie begeistert. Das ist Zacharias Zeus. Der muss echt mega sein. Lexi hat ihn schon mal in Pasadena gesehen. Voll die coolen Tricks und Effekte. Da würde ich voll super gerne mal hin.
Sie schenkte ihrer Mutter das bezauberndste Tochterlächeln.
Mami?
Sarah schürzte die Lippen.
Müssen wir mal voll abwarten? Aber der soll so einen mega...
Maddie, riefen Ted und Sarah gleichzeitig. Pebble zog kichernd den Hals ein und ballte die Fäustchen.
Ich weiß, was Maddie sagen wollte. Das böse G-Wort.
Mega guten Trick haben, fuhr Maddie fort.
Der geht da in so ein abgespacktes Glaslabyrinth, schrumpft und wird immer kleiner, wie so ein Gnom. Ist dann ganz weg und steht im nächsten Moment an einer völlig anderen Stelle im Saal. Wieder normal groß. Das soll echt abgefahren sein. Lexi war voll geflasht.
Sarah nickte.
Wie gesagt, voll abwarten.
Maddie stöhnte und verdrehte nun ihrerseits die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war.
Justus hatte die letzten Minuten im Stillen nachgedacht.
Noch einmal zurück zu diesem Diebstahl. Gibt es denn...
Nein, Just, fiel Peter seinem Freund ins Wort. Justus schaute zu Peter.
Was meinst du?
Peter schaute zu Bob.
Bob, sag du es ihm bitte.
Bob schaute zu Justus.
Ich glaube, Peter meint, dass wir nicht hier sind, um Fälle zu lösen.
Peter schaute zu Justus.
Genau das meint Peter. Er nimmt nämlich am Surfwettbewerb teil. Ihr liegt in der Sonne, feuert ihn an, flirtet mit eurer Zukünftigen oder macht sonst was. Aber wir übernehmen hier keinen Fall. Stimmt, ich erinnere mich.
Maddie nickte. Zu Hause hockt ihr ja dauernd auf so einem Schrottplatz und löst knifflige Kriminalfälle. Geklaute Wäscheklammern, entlaufene Küchenschaben und so.
Hä? Sowas in der Art, ja.
Der zweite Detektiv hatte jetzt keine Lust, diese sehr respektlose Sichtweise gerade zu rücken. Justus blieb allerdings kurz die Luft weg.
Ich kenne dich, Erster, fuhr Peter fort. Wenn irgendein Spinner dem Zauberer seine brennbaren Fäustlinge klaut und damit durch den strömenden Regen rennt, witterst du sofort eine weltumspannende Verschwörung.
Tut er gar nicht,
verteidigte Pebble ihren zukünftigen Ehemann und schaute Peter böse an.
Justus sah irritiert vom einen zur anderen.
Was sind denn Feuerhandschuhe?
Pebble lächelte den ersten Detektiv an und präsentierte dabei eine prachtvolle Zahnlücke im Oberkiefer.
Nun ja, Justus sammelte sich kurz.
Da ließen sich zwei Optionen denken. Entweder bestehen die Handschuhe aus einem feuerfesten Material, das geeignet ist, für eine bestimmte Zeit die hohen Temperaturen einer Flamme zu tolerieren, die durch eine auf die Handschuhe aufgetragene brennbare Substanz, vermutlich eine Art Öl oder eine Paste, genährt wird. Oder das Ganze ist eine Illusion, bei der es gar keine echten Flammen gibt, die in Kontakt mit den besagten Handschuhen kommen könnten. Wie sich so eine Illusion bewerkstelligen lässt, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Justus lächelte bescheiden. Ich bin ja kein Illusionist, nicht wahr? Aus Pebbles kleinem Gesicht war jegliche Verzückung gewichen und hatte stattdessen großen, ratlosen Augen Platz gemacht.
Einmal noch nickte sie Justus andeutungsweise zu. Dann drehte sie den Kopf und fragte Bob:
Willst du mich heiraten?
Die drei Fragezeichen.
Rückspultaste. Sag mal, Oliver.
Die drei Fragezeichen.
Wie waren die Aufnahmen mit Tim Grobe für diese Hörspielfolge?
Ja, also Tim ist ja ein toller Schauspieler. Wir waren mit Tim gemeinsam auf Tournee. Wir kennen Tim also sehr gut und daher war das eigentlich höchst erfreulich, dass er dann auch mal zu uns ins Studio gekommen ist und wir ihn da treffen durften. Dann haben wir uns natürlich unglaublich viel zu erzählen, denn wir waren ja unterwegs gemeinsam im Tourbus und da lernt man sich ehrlich gesagt sehr gut kennen. Das war also sehr, sehr lustig und sehr schön mit Tim. Er ist ein guter Schauspieler, egal ob er Bösewichtrollen spielt oder Kellner wie auf der Bühne. Er ist immer sehr komisch. Er ist immer sehr komisch und ein ganz besonderer Mensch. Das war einfach sehr schön. Einen Ausschnitt aus dem Hörspiel habe ich noch für euch. An dieser Stelle möchte ich mich trotzdem schon einmal von unserem Record-Release-Feature Die drei Fragezeichen, die Nacht der Gewitter verabschieden. Das Buch, auf dem dieser Fall basiert, ist im Kosmos Verlag erschienen. Der Autor heißt Marco Sonnleitner und das Hörspiel erscheint am 23.05.2025. So, wie geht es weiter? Im Hörspiel läuft Peter mit Justus und Bob zum Strand, denn er will ja an einem Surfwettbewerb teilnehmen. Und dort lernt er seine ärgsten Surfgegner kennen. Und von einem von diesen Surfgegnern wird Peter im Wasser richtig unfair attackiert. Mrs. Knight hat in der Zwischenzeit Karten für die Illusionistenshow besorgt. Und Pebble, die wird Teil eines Tricks, bei dem sie einen Gegenstand auf die Bühne geben soll. Und dieser Gegenstand erregt seltsamerweise das Interesse von mehreren Menschen. Also, viel Spaß, bleibt gesund und bis bald.
Die drei Fragezeichen.
Kurz danach war die Show vorbei. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzen und steuerten auf den Ausgang des Zeltes zu. Plötzlich stellte sich den Knights ein älterer Mann in den Weg und wandte sich an Mr. Knight.
Hi, Ted. Schön, dich zu sehen.
Ah, Hank, hallo. Was kann ich für dich tun?
Deine Tochter hier, dieses kleine Metallschild, das sie dem Zauberer, ich meine seiner Helferin, gegeben hat. Könnte ich mir das mal genauer ansehen?
Warum?
Naja, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, das Ding könnte von einem Auto sein, wie der alte Morland mal eins hatte.
Von einem Auto?
Ja, ich glaube, das ist... Hey, Jimmy, komm doch mal.
Ja?
Jimmy, du hast doch das Ding der kleinen Knight auch gesehen, oder?
Kann schon sein.
Und du kennst doch die Karre von dem alten Morland besser als jeder andere, oder? Was meinst du? Gehört das Schlangenschild zu dem 67er Shelby?
Kann schon sein.
Wenn der alte Morland die Karre immer noch hat, die müsste doch jetzt ein Vermögen wert sein, oder? Ein paar hunderttausend Dollar bestimmt, oder?
Ich muss jetzt nach Hause.
Kollegen, was war das denn?
Dieses seltsame Gespräch nach der Vorstellung ging Sarah und Ted Knight auf dem gesamten Rückweg nicht mehr aus dem Kopf. Zu Hause angekommen, bat Ted alle ins Wohnzimmer.
Mäuschen, wir sind überhaupt nicht böse auf dich. Aber Mom und Dad möchten gerne wissen, woher du dieses kleine Metallschildchen hast.
Gefunden.
Ach, gefunden, okay. Und wo?
Da draußen.
Wo draußen?
Draußen halt.
Aber du weißt doch, dass man nicht stehlen darf, nicht wahr?
Hab ich doch gar nicht, hab ich gefunden.
Hier, seht euch das an. Ich hab's mal mit meinem Handy im Internet gesucht. Henk hat recht. Dieses Schlangenteil sieht tatsächlich genauso aus.
Ach, stimmt. Das Emblem mit der Schlange gehört also zum Kühlergrill eines Sportwagens. Auf dem Bild hier ist es auf dessen rechter Seite. Wir müssten wissen, was für ein Modell das...
Das ist ein 67er Ford Shelby Mustang GT Super Snake.
Warst du auf Mr. McFates Grundstück, Pebble?
Ich bin müde.
In Ordnung. Wir reden morgen weiter. Putz dir bitte die Zähne und zieh deinen Schlafanzug an.
Mach ich.
Sagen Sie, Mr. Knight, handelt es sich bei Mr. McFate um jenen Morland, den der Mann vorhin erwähnt hat?
So ist es. Morland McFate. Ihm gehört der ganze Ostteil der Bucht. Ein alter Einsiedler, den man im Ort nicht oft zu Gesicht bekommt.
Als ich Pebble heute Mittag suchen musste, habe ich sie tatsächlich in der Nähe des Zauns zu Mr. McFates Grundstück entdeckt.
Wir müssen die kleine Ausreißerin besser im Blick behalten.
Meine Rede. Am besten an die Heizung binden.
Wir könnten diesem Mr. McFate das Emblem zeigen und fragen, ob es zu seinem Wagen gehört.
Aber nicht um diese Uhrzeit. Es ist spät. Lasst uns schlafen gehen, morgen ist auch noch ein Tag. Und dann muss Pebble das Teil wieder rausrücken.
Okay, geht ruhig schon mal hoch, Kollegen. Ich muss noch mal schnell in die Garage. Ich will kurz mein Board wachsen. Dann muss ich das morgen früh nicht machen.
Alles klar, okay.
Justus und Bob machten es sich im Gästezimmer gemütlich und warteten auf Peter. Nachdem fast eine Stunde vergangen war, ohne dass Peter aus der Garage zurückgekehrt war, wollte Bob runtergehen, um nach ihm zu sehen. Er hatte die Türklinke schon in der Hand, als es aufgeregt an der Zimmertür klopfte.
Justus, Bob, seid ihr noch wach?
Justus, das ist Sarah.
Ja.
Sarah, ist was passiert?
Das kann man wohl sagen. Gerade hat uns Sheriff Brad Owen angerufen. Stellt euch vor, im Morland McFate-Schuppen wurde eingebrochen. Und Peter soll der Täter sein.
Wie jetzt?
Sehr viel mehr Informationen hat uns Brad nicht gegeben. Auf alle Fälle hat McFate Peter erwischt und ihn im Büro des Sheriffs abgeliefert.
Was? Das darf doch nicht wahr sein.
Zieht euch rasch was über und kommt runter. Wir fahren sofort
ja,
hin.
Verstanden. Okay.
Ja, los.
Beeilung.
Ja.
Das war das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 233. Die drei Fragezeichen, die Nacht der Gewitter. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Skript Josef Ulbich. Koordination Elias Emken. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Die Nacht der Gewitter basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnenleitner. Erschien im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 23. Mai überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen in den nächsten Record-Release-Features. Bis dann, Kollegen.